Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur nächsten Folge unseres Podcasts im Richard-Wagner-Verband Hannover. Mein Gesprächsgast heute, Foxy Bärenklau. Herzlich willkommen, schön, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen.
Sehr gerne.
Nach dem Freischütz sind Sie jetzt mit AIDA das zweite Mal hier in Hannover. AIDA ist ja ein Stück, dessen Aufführungsgeschichte doch von dem ein oder anderen Klischee behaftet und behangen ist. Wie viel Ägypten braucht AIDA?
Ja, also grundsätzlich haben wir uns das natürlich auch gefragt in der Vorbereitungsphase im Regie-Team. Wir haben uns da verschiedene Sachen angeguckt. Zeffirelli war natürlich ein wunderbares Beispiel dafür, Kitsch as Kitsch can. Und wir sind da mehr oder weniger schockiert und eingeschlafen dabei und wussten schon, also so kann es nicht gehen. Es gab dann natürlich verschiedene Ansatzweisen, wie geht man damit um, was ist die grundsätzliche Idee, die wir in diesem Umfeld der AIDA geben. Für uns war aber relativ schnell klar, also Elefanten, Pyramiden, Ägypter, heute? Nee, eigentlich eher nicht. Ja, es am Ende stellte sich dann eben heraus, so wie wir das jetzt machen, es geht eigentlich um diesen transparenten Prozess, wie macht man heute eine AIDA? Das wird eben auf der Bühne während der ganzen AIDA-Oper, die jetzt läuft oder die dann laufen wird, wird es als Prozess sichtbar gemacht. Das heißt, es gibt Probensituationen, es gibt Leseproben, es gibt Situationen, wie man sich versucht, in diesem klassischen Opernmilieu sich zu bewegen, und es gibt eben der Versuch, wir nennen es eben Trying AIDA, es gibt den Versuch, eine AIDA live auf die Bühne zu bringen, wie man das heute machen kann. Am Ende stellte sich dann heraus, es wird auch Elefanten geben. Und natürlich so ein bisschen in ironischer Form. Also wir haben auf jeden Fall im Gegensatz zu diesen AIDA-Inszenierungen, die wir jetzt sonst gesehen haben, viel Spaß. Wir lachen sehr viel. Wir haben viel Freude. Auch die Solisten haben viel Freude, sich daran zu beteiligen bei diesem Entstehungsprozess. Da bin ich sehr dankbar. Also unsere Solisten haben eine große Leidenschaft zu spielen. Und da freue ich mich auch drauf. Und glaube ich, eine AIDA zu sehen, die nicht so traurig ist. Also eine lachende AIDA habe ich bisher noch nicht auf der Bühne gesehen. Wir haben sie auf jeden Fall auf der Bühne. Und das ist, glaube ich, eine Innovation dabei.
Ihr wichtigstes Werkzeug, wenn ich es mal so nennen darf, ist die Kamera. Sie haben sehr viel im Film oder für den Film gearbeitet, auch für Fernsehen als Kameramann hinter der Kamera, haben aber jetzt auch schon eine ganze Reihe an Theater- und Opernerfahrung. Wie sind Sie überhaupt, auf welchem Weg sind Sie überhaupt zur Oper gekommen?
Ja, das ging eigentlich über Christoph Schlingensief. Wir haben ja zusammen diese Filme gemacht, Kinofilme, damals noch auf analogen Wege, was sehr teuer war. Wir waren damals nicht erfolgreich. Die Leute sind zwar ins Kino gekommen, aber die haben es da drin nicht ausgehalten, die schrecklichen Filme. Und letztendlich nach all den vielen Versuchen, interessante, schräge, experimentelle Filme zu machen, was natürlich auch aufregend war für uns, hat Christoph schon gemerkt, er muss jetzt irgendwie neue Wege gehen. Und dann hat Matthias Lilienthal Christoph an die Berliner Volksbühne geholt. Und so hat er da so neue Ausdrucksform, neues Medium gefunden für das, was er in den Filmen vorher gemacht hat, hat er dann auf der Bühne gemacht. Und da hatte er natürlich auch jemanden gebraucht, den er mitnehmen konnte als anfangs als Lichtdesigner, später als Kameramann, Und so bin ich quasi an die Bühne gekommen mit Christoph. Und es ging auch relativ schnell, dann Burgtheater, Schauspiel aus Zürich, verschiedene Produktionen, Bambiland, Atabambi Pornoland. Und am Ende war dann dieser Parsival in Bayreuth, was letztendlich sowohl für Christophs Arbeit, also für meine Arbeit, ein zentrales Werk schlechthin ist. Und wir haben sehr darunter gelitten. Es war sehr anstrengend, in dieser abgeschlossenen Trutzburg am grünen Hügel unter der resoluten, teils apodiktischen und sehr konservativen Führung von Gudrun und Wolfgang Wagner, da unsere Videos zeigen zu können. Das war nicht einfach. Christoph hat alles dran gesetzt, dass er das kann. Und am Ende hatte er damals schon gesagt, ich glaube, ich hole mir hier den Krebs. Und später hat er ja wirklich Krebs bekommen und hat auch behauptet und auch nachrechnen lassen, dass er wirklich in Bayreuth sich den Krebs geholt hatte. Bei mir war es auch sehr, sehr hart, so persönlich. Meine Ehe stand kurz vor dem Scheitern. Und es hat auf jeden Fall Spuren hinterlassen, diese Arbeit am grünen Hügel, die wir unbedingt machen wollten, weil wir davon überzeugt waren, das ist was ganz Großes, weil Christoph als auch ich Parsival als Musik wirklich so geliebt und verinnerlicht hatten und die in Bilder transformieren wollten. Und das haben wir ja auch gemacht. Größtenteils mit dem Vorwurf, dass wir die Leute überfordert haben mit Bildüberfrachtung, Videoüberfrachtung. Aber ich finde es auch sehr, sehr traurig, dass sich die Familie Wagner geweigert hat, diese Inszenierung filmisch festzuhalten, weil es wirklich ein ganz tolles Werk von Christoph war, das bedeutendste Werk, was er auf der Bühne geschaffen hatte und er ja auch immer alles dokumentiert hatte. Nur das durften wir nicht festhalten und das ist sehr, sehr traurig. Also das zentrale Werk in unser beiden Schaffen, dass es das filmisch nicht gibt, ist eine so eine traurige Randerscheinung von diesem ganzen Prozess, der ja schon sehr spannend war, weil wir da neue Wege gegangen sind, neue Dinge ausprobiert haben und weil auch damals das entstanden ist, was Christoph danach auf eine nächste Stufe gebracht hatte, nämlich in der Kunstinstallation mit dem Animatografen. In Bayreuth gab es ja keine Drehbühne. Sie haben dann eine Drehbühne gekauft, die zum Aufsetzen war. Und das war der Anlass und die Idee, wieder zurückzugehen zu diesen Ideen unseres filmischen Vordenkers, Vaters und Professors Werner Nekes, so alte kinematografische Apparaturen einzusetzen, Hell- und Dunkelphase zu untersuchen, das weiterzuentwickeln in einer installativen Art und Weise. Und so entstanden dann verschiedene Animatografen, die eben auch zu dem künstlerischen Werk von Christoph gehörten, was ihn dann von der Bühne weggebracht hatte hin zur Kunstinstallation. Und am Ende dann auch postmortem, als er den Deutschen Pavillon in Venedig für die Kunstbiennale 2011 ausgestalten sollte und es nicht mehr erlebte, haben wir ja das Bühnenbild von Kirche der Angst dort implantiert und das funktionierte auch sehr gut und das zeigte eben auch diesen installativen Charakter und oder diese Bestrebungen, die ihn da interessiert hatte, mit all den Projektionen, mit dem Ton, mit den Atmosphären, mit den Gerüchen, mit den ästhetischen Dingen, mit denen wir damals gespielt haben.
Bleiben wir nochmal kurz beim Parsifal. Sie haben gesagt, sowohl Sie als auch Christoph Schlingen, Sie waren fasziniert von der Musik. Abgesehen von der Musik, was hat Sie denn an diesem Stück, an dem Inhalt dieses Stückes vor allem interessiert damals?
Ja, also Christoph war damals ja schon sehr Afrika interessiert und er hatte ja schon einige aufgrund von Tabea Braun, seiner damaligen Freundin, die deren Eltern Missionare in Südafrika waren, sie hat ihn nach Afrika gebracht und in Afrika hatte einen unwahrscheinlichen Reiz auf Christoph ausgeübt. Und da wollte er weiterforschen, was das anbelangt, Afrika. Und als das mit Parsifal kam, war er eben auch in der Phase, wo er die Wagner-Rallye vorher gemacht hatte oder wo er in Afrika die Robben mit Wagner-Musik beschallt hatte in Namibia. Er hatte ja schon so immer wieder versucht, den Kontext mit Wagner und Afrika herzustellen. Und wir waren damals, Anfang 2004, haben wir eine Recherchereise nach Namibia unternommen, eine Rundreise an verschiedenen Stellen, die Christoph zum Teil auch schon kannte und wusste, da will er hin, da will er hin. Und da haben wir sehr viel Material gefilmt, was wir auch eingesetzt haben im Parsifal und was auch für uns diente als Recherchereise. Wie geht man damit um, was im Parsifal passiert, wie man das mit dem afrikanischen Kontext erweitern kann. Und stießen wir auf den Firefitz, auf den Halbbruder von Parsifal. Das war insofern spannend, jetzt optisch für uns, weil die damals noch gar nicht wussten, wie man Mischlinge, also er war ein Mischling und man wusste damals aber nicht, wie ein Mischling aussieht. Und deswegen hat man ihn schwarz-weiß gescheckt in den zeitgenössischen Darstellungen, wie ein Schachbrettmuster im Gesicht dargestellt. Das fanden wir natürlich ganz lustig. Also der Firefitz spielte eine große Rolle, diesen Parsifal und diese ganzen Hintergründe mit Afrika zu connecten. Und eben auch, wie man in den Kostümen und an den Figuren des Chors beim Parsifal 2004 gesehen hat, die verschiedenen Religionen zusammenbringen, die verschiedenen Militärländer und ihre Soldaten zusammenzubringen in ein großes gemeinsames kosmopolitisches, weltumspannendes Gesamtkunstwerk. Also, dass man nicht nur das so betrachtet, was später ja bei Christoph und seinem Operndorf sehr wichtig war. Also wir bringen Kultur nach Afrika, sondern wir gehen nach Afrika und lernen von den Afrikanern, um so etwas für uns mitzunehmen. Und das war so der grobe Kontext in dieser ganzen Angelegenheit. Also ich bin jetzt nicht so der Dramaturg oder derjenige, der da wirklich schlaue Worte dazu sagen kann, das überlasse ich besser anderen. Da gibt es auch viele aus unserem Regie-Team damals, die das Karl Hegemann und Jörg van der Horst, die haben ja ganz tolle Sachen dazu geschrieben. Das wage ich jetzt nicht irgendwie für mich da so in Anspruch zu nehmen und deswegen kann ich das nur so in Bildern umsetzen als Kameramann. Das ist für mich wichtig, also diese Ideen umzusetzen. Und das haben wir auch. Ich habe dann auch, nachdem Christoph gestorben war, gab es eine Trauerfeier in der Volksbühne Gedenken 3000, hieß das. Und da habe ich verschiedenes Material, was wir in Namibia aufgenommen haben, zusammengeschnitten für einen Filmbeitrag, der dort laufen sollte als Endlosschleife. Und das war sehr, sehr bewegend, diese doch sehr persönlichen Sachen. Also es ist sehr, sehr lustig, wie Christoph den toten Hasen beschallt mit Albers Musik, Flieger, grüß mir die Sonne. Da sind ganz tolle Szenen dabei, sehr persönlich und auch auf dem Slum-Friedhof von Lüderitz und aber doch auch lustig, immer wieder lustig. Und es war mir allerdings zu persönlich. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, diesen Film dann da zu zeigen, weil es sehr, sehr persönlich ist. Und vor 2 Jahren oder so, als ich im Iaber Leberhaus eingeladen war zum Vortrag über den Parsifal von Schlingensief in Bayreuth, und da habe ich das dann das erste Mal öffentlich gezeigt und das war eigentlich sehr lustig.
Sie haben einige Opernarbeiten oder Sie blicken jetzt schon auf einige Opernarbeiten zurück, ja auch in Zusammenarbeit mit Kai Voges. Was würden Sie sagen, was ist die wichtigste Funktion von Film- und Videoeinspielungen auf der Bühne? Was ist die wichtigste Ergänzung oder das wichtigste Mehr, was dieses Medium auf der Bühne bringen kann, was die Szene und die Darsteller allein vielleicht nicht leisten können?
Ja, also da muss man da grundsätzlich dazu sagen, damals, als Christoph mich an die Volksbühne geholt hatte, haben wir nahtlos weitergearbeitet an dem, was wir vorher im Film gemacht haben. Wir waren sehr dankbar, weil die Technologie, die digitale Kinematografie schon so weit war, dass ein Demokratisierungsprozess einsetzen konnte. Das heißt, dass es günstigere Kameras gab. Man konnte schon auf dem Laptop schneiden. Man konnte, die Speichermedien waren schon günstiger. Und man konnte flexibler sein und schneller sein. Und das war natürlich ein ganz großer Vorteil, auch in der Arbeit mit Christoph, wo wir dann mit mehreren Kameras arbeiten konnten, wo wir Filme erstellt haben, innerhalb kürzester Zeit und sofort reagiert hatten, um sie dann auf der Bühne einzusetzen als Film als solches. Am Anfang war es so. Später als auch Beleuchtungselement, weil Mehrfachbelichtungen über Gase und das ist ja heute auch gang und gäbe, das ist auch nichts Besonderes. Aber wir haben das weiterentwickelt und wir haben das auch beim Parsival bis ins Höchste weitergeführt und haben da eigentlich gar nicht aufgehört. Es war jetzt nicht so wie zum Beispiel beim Castorf, bei dem eher so der Ansatz auf der Bühne ist, der Bert Neumann hat ein verschachteltes, tolles Bühnenbild gebaut, aber der Zuschauer kann nicht richtig in die Räume reingucken und dann sagt Castorf, halt mal die Kamera drauf, damit ich sehe, was da drin passiert. Also das war bei uns nie im Vordergrund gestanden, etwas zu zeigen, was man nicht sieht, sondern die Mittel des Films so einzusetzen, dass eine neue Ebene entsteht, dass neue Projektionsflächen, Doppelbelichtungen entstehen und vor allen Dingen auch also ein Experimentierfeld, keine Wackelkamera, die dann mit schlechtem Licht, sondern auch zum Teil Kinofilm geschnitten, also live geschnitten auf die Bühne zu bringen, weil es eben in dem dramaturgischen Zusammenhang jetzt wichtig ist. Was man zum Beispiel beim ersten Evangelium mit Kai Voges in Stuttgart Anfang des Jahres gemacht haben, dass ein Film auf der Bühne erzeugt wird und wir sind Zeuge dabei. Es gibt eine Drehbühne, die dreht sich immer wieder und es gibt ein Kamerateam und dieses Kamerateam macht einen Live-Film, Geburt Jesu, Kreuzigung, und wieder Auferstehung und diese ganzen Geschichten in diesem Zusammenhang natürlich. Und das ist ein Film. Und es ist es sind mehrere Ebenen über Doppelbelichtungen, über Mehrfachbelichtungen, über verschiedene Screens. Es ist jetzt nicht so, es ist die gesamte Drehscheibe wird zur Projektionsfläche oder zum Schneideraum eher so. Also ein Film wird durch ein Prisma durchgejagt und über ein Spiegelsystem auf dem Monitor projiziert, wie früher am analogen Schneidetisch. So funktionierte das da auch in dieser Inszenierung, dass die Drehbühne quasi dieser Antrieb des Schneidetisch Motorik ist und dass die Screens dann eben das ist, was durch die Drehung hindurch erzeugt wird, nicht über das Projektion, klassische Projektion mit Malteserkreuz, sondern mit einer ständigen Spiegelprismen Projektion. Naja, das ist irgendwie lange Rede, kurzer Sinn. ich bin natürlich dankbar. Es ist ein großes Vakuum entstanden in meiner Arbeit mit dem Tod von Christoph. Das war mir damals natürlich gar nicht so bewusst, weil es war selbstverständlich. Wir waren ja gleich alt und ich wäre nie im Entferntesten hatte ich dran gedacht, dass das bald zu Ende gehen sollte, weil wir so viele tolle Projekte gemeinsam realisiert hatten. Und dann war das auf einmal wie eine Zäsur vorbei. Und ich habe festgestellt, ich habe eigentlich keine anderen Regisseure, die genau diese Leidenschaft am Film, auf der Bühne teilen. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich dann zuerst mit Sebastian Hartmann als Intendant Zentraltheater in Leipzig so eine Art Anfang, Wiederanfang mit seinen Projekten gefunden habe. Und dann natürlich jetzt in der Begegnung, was noch gar nicht so lange her ist, mit Kai Voges, der mich sehr natürlich an Christoph erinnert, weil er auch den gleichen, ähnlichen, leidenschaftlichen, expressiven Ansatz mitbringt und auch diese Begeisterung Leute überzeugen kann. Und er hat natürlich an seinem Theater Dortmund durch seine Leidenschaft für Film auf der Bühne oder neue Medien auf der Bühne ein Team zusammengestellt, was hervorragend diese Bedürfnisse abdeckt, die man als moderner Mensch mit modernen Medien wie Videofilm, Virtual Reality, Augmented Reality und diese ganzen Sachen 3D, 360 Grad Kino auf die Bühne bringt. Und wir hatten ja mit Borderline dann sind wir zum Theatertreffen eingeladen und das war so eine Schlüsselproduktion, die genau das widerspiegelt, was uns an neuen Medien interessiert, wie man mit Film auf der Bühne umgeht oder wie das Bühnenbild auf Film reagiert und wie man da eine neue Ebene hinzubekommt durch Inszenierung in einer 360 Grad rundum Bühnenbild. Und das ist natürlich großartig und wir haben mit dem Freischütz hier finde ich auch eine adäquate, tolle Arbeit zurückgelassen. Uns wird natürlich dann vorgeworfen, wir wären sehr provokativ, aber ich weiß es nicht. Ich selbst habe das gar nicht so gesehen. Also wir haben auf keinen Fall vor, dem Zuschauer keine Rücksicht auf den Zuschauer zu nehmen oder den Zuschauer bewusst zu überfordern, sondern vielleicht sind wir doch ein bisschen weiter in der Rezeption, dass es für uns selbstverständlich ist, mehrere Screens gleichzeitig wahrzunehmen oder mehrere Informationen so übereinander zu lagern, dass da eine neue Ebene entsteht. Und jetzt bei AIDA, so viel kann ich verraten, wird das noch weniger sein, diese Überforderung durch Mehrfachüberlagerung. Es ist eine, finde ich, so wie ich das jetzt erlebt habe, so eine lineare Produktion, die klassisch arbeitet und sehr reduziert. Wir haben sehr viel Spaß dabei. Das muss man wirklich sagen. Das hätte ich nie gedacht. Das freut mich auch. Es gibt wenig Arbeit mit Kamera auf der Bühne. Für Kais Verhältnisse sehr wenig. Es gibt natürlich Videoeinspielungen von Mario Simon, die experimenteller Art sind, aber die jetzt nicht unbedingt den Zuschauer überfordern werden. Also das glaube ich nicht. Ich denke allerdings, was man jetzt schon so sagen kann, die Freunde der Oper waren jetzt zu einer der BOs da und danach gab es auch so eine Veranstaltung. Da kann man schon davon ausgehen, anhand der Reaktion, dass wir dann doch auch wieder ausgebuht werden, leider. Aber wie gesagt, wir wollen nicht provozieren, auf keinen Fall. Wir wollen den Zuschauer unterhalten und wir wollen eine moderne Oper machen. Und ich bin davon überzeugt, dass AIDA, so wie Kai sie jetzt inszeniert hat, eine moderne Oper ist und auch erfrischend und dass man auch lachen kann und dass man auch eine lachende AIDA sieht und nicht eine immer zu Tode betrübte, dreinblickende AIDA zu Gesicht bekommt.
Eine Frage zum Abschluss. Würden Sie sagen, dass es Unterschiede gibt, inwieweit Sprechtheater und Musiktheater mit dem Medium des Films in Verbindung zu bringen sind? Ist das eine mehr geeignet als das andere oder sehen Sie da gar keine Unterschiede?
Also grundsätzlich sehe ich da überhaupt keine Unterschiede. Es Es gibt einen Fall, der auch immer wieder gerne zitiert wird oder angeführt wird, ist, dass es nicht so schön ist, wenn man in Großaufnahmen Sänger singen sieht. Also das kann ich sehr wohl verstehen. Da nehmen wir ja auch Rücksicht darauf. Aber wir hatten jetzt gerade am Ende, am vierten Akt, eine wunderschöne Szene, die jetzt in der AIDA nicht mehr so vorkommen wird, weil sie gestrichen worden ist aus akustischen Gründen. Aber eine wunderschöne Szene, die Radames und AIDA in eine transzendentale Welt hineinbeamt. Und sie tanzen dann eben in einer Kuppel, die in Plastikfolie eingewickelt ist und von daher akustisch nicht so geeignet ist. Aber sie sind in einer anderen Welt. Das erinnert an einen Zustand wie der alte Mann, der sich selbst sterben sieht oder als Baby wieder erkennt bei Space Odyssey 2001 von Stanley Kubrick. Es ist einfach eine ganz neue Welt, die da entstanden ist, durch die Bilder und durch die Tatsache, dass die Kamera die beiden in diese Kuppel begleitet und dort sie beim Singen zeigt. Also man hätte auch die Möglichkeit, es jetzt irgendwie vorzuproduzieren, dass man sie in dieser Kuppel sieht und nicht singend, aber trotzdem, dass sie singen auf der Bühne, weil es dann zugespielt wird. Das könnte man auch machen. Aber es war wirklich es hatte eine wahnsinnige Faszination, die beiden dort so vertraut, miteinander verbunden, tanzen zu sehen und dabei singen zu sehen. Wir haben es natürlich jetzt nicht in Großaufnahmen gemacht oder sowas, sondern eher in Totalen, aber es passte dramaturgisch zum Inhalt und es passte zum Schluss und es war so schön. Und ich hoffe, dass wir mit dieser neuen Lösung, die wir heute entwickelt haben, sowas Ähnliches erzeugen können. Und das werden wir aber schon, denke ich, schaffen.
Ja, dann sind wir jetzt alle ganz gespannt auf AIDA ab kommendem Samstag hier in Hannover zu sehen. Ich danke Ihnen noch einmal ganz herzlich für dieses Gespräch und alles Gute für die Premiere.
Dankeschön. Dankeschön.